Zukunft in Arbeit? Arbeit ohne Zukunft?
Hörbar in 26 Folgen alle 14 Tage am Montag von 6 bis 7 Uhr in DAB Plus und im Internet. Und die Sendungen werden als Podcast abgelegt. Herzlich willkommen zum Start der neuen Lora München Serie Zukunft in Arbeit, Arbeit ohne Zukunft. In 26 Folgen werden Themen rund um die Arbeitswelt beleuchtet. Diese Sendereihe ist eine Kooperation der Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt, Verdi, dem Referat für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München und der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Gesendet wird diese Sendereihe 14-tägig, immer montags von 6 bis 7 Uhr in DAB Plus und im Livestream, in Wiederholschleifen. Und die Sendungen werden als Podcast auf der LoRa-Homepage lora924.de abgelegt. Um über Zukunft in Arbeit, Arbeit ohne Zukunft sprechen zu können, wollen wir in dieser Auftaktsendung erstmal hinterfragen, was versteht man unter Arbeit? Was ist Arbeit? Und die Geschichte der industriellen Revolutionen betrachten. Dafür hat Lora München den Soziologen mit Spezialgebiet Arbeit und Arbeitsorganisation, Professor Dr. Fritz Böhle von der Universität Augsburg, eingeladen, der mit Martina Helbing von den Verdi-Frauen diese Fragen analysiert. Am Mikrofon begrüßt sie heute Karin Bergs, die neben Martina Helbing, Mike Grosse-Hering und weiteren bei dieser Sendereihe einige Beiträge bearbeiten wird. Zu Beginn des Interviews klärt Martina Helbing die Begriffe Industrie 4.0 und Arbeit 4.0 mit Professor Dr. Böhle. Folgen wir dem Gespräch.
Bei mir im Studio ist Professor Dr. Fritz Böhle, er ist Soziologe mit dem Spezialgebiet Arbeit, und wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns hier im Studio sind, um die Auftaktsendung zu unserer Sendereihe Zukunft in Arbeit, Arbeit ohne Zukunft, da passt es natürlich, Spezialgebiet Arbeit, uns hier einzuführen. Ja, wieso wird eigentlich von Industrie 4.0 gesprochen, Arbeiten 4.0? Man hört immer wieder unterschiedliche Begrifflichkeiten. Warum spricht man so?
Ja, man kann die industrielle Entwicklung und die Entwicklung der industriellen Gesellschaft insgesamt in verschiedene Epochen und Phasen aufteilen. Oder gibt es zum Beispiel die erste Phase, das ist sozusagen der Beginn. Das beginnt Ende des 18. Jahrhunderts und da steht am Anfang die Dampfkraft und die Wasserkraft. Es entstehen Maschinen, Webstühle, mechanische Anlagen, die getrieben werden zur Bearbeitung von Metall. Und dann vor allem auch in der Stahlindustrie. Und dann geht die Entwicklung weiter und da kommt ein zweiter Schnittpunkt. Das ist die Entstehung der sogenannten industriellen Massenfertigung. Das hängt zusammen mit der Elektrifizierung. Da entstehen die Elektroindustrie, die Automobilindustrie und typisch dafür ist der sogenannte Taylorismus, die Standardisierung der Arbeit und die Arbeitszerlegung. Symbolisch dafür ist sozusagen das Fließband. Diese Entwicklung geht weiter dann im 20. Jahrhundert. Und dann in den 1980er Jahren beginnt sozusagen eine dritte Phase, eine dritte industrielle Revolution mit den Informations- und Kommunikationstechnologien. Die Basis dafür ist die Elektronik und Mikroelektronik. Der Computer ist dafür das Symbol. Und diese Entwicklung führt uns nun zur vierten industriellen Revolution, die sogenannte Industrie 4.0, die eigentlich eine gewisse Fortsetzung der Informations- und Kommunikationstechnologien ist, aber jetzt sehr viel weiter ausgreift mit künstlicher Intelligenz und vor allem auf Dezentralisierung und Flexibilisierung der industriellen Produktion und sehr viele andere Arbeitsbereiche abzielt.
All diese Revolutionen, wenn wir sie mal so nennen, industrielle Revolution, haben ja Auswirkungen auf Arbeitnehmerinnen gehabt. Wie war das mit der ersten und der zweiten?
Man kann etwas vereinfacht sagen, in der ersten industriellen Revolution stand die körperliche Arbeit im Vordergrund. Es ging darum, schwere körperliche Arbeit, etwa in der Stahlindustrie, auch starke körperliche Belastungen, Hitze, Staub. Die zweite, das hatte ich schon angedeutet, das war in gewissermaßen eine Ersetzung der Muskelkraft, der körperlichen Arbeit und entstanden sogenannte körperlich leichte Tätigkeiten, etwa in der Montage, in der Elektroindustrie. Und dafür steht aber die hochstandardisierte, arbeitsteilig organisierte, wir nennen das repetitive Teilarbeit, also prototypisch das Fließband, ja, wo man den gesamten Tag immer wieder die gleichen Verrichtungen zu tun hat.
Hat das zu Dequalifizierung geführt oder zu Arbeitsplatzverlusten?
Ja, diese zweite industrielle Revolution war typisch für Dequalifizierung, die Zerschlagung ganzheitlicher handwerklicher Tätigkeit, die Aufspaltung in einzelne, immer wiederkehrende, repetitive Teilarbeiten. Und in gewisser Weise entsteht nun mit der sogenannten dritten und vierten industriellen Revolution möglicherweise eine Veränderung, bereits schon mit der dritten. Es wurde damals schon in den 90er Jahren ausgerufen, Ende des Taylorismus. Also eine wirklich Wiederkehr der qualifizierten, ja, bis hin zur selbstverantwortlichen Arbeit. Und das ist jetzt genau die offene Frage, wie geht es in diese Richtung weiter?
Ja, ich erinnere mich kurz vielleicht noch zu dieser dritten, zu diesem Schritt in den 70er Jahren, weil ich ja aus der Druckindustrie komme. Wir haben lange Arbeitskämpfe gehabt, um die Auswirkungen von der Einführung von Desktop-Publishing, hat sich das damals genannt, irgendwie als Gewerkschaft in den Griff zu bekommen und so Rationalisierungsschutztarifverträge zu machen. Aber eigentlich ist es nicht so richtig geglückt, oder?
Ja, also da ist vieles probiert worden. Ich glaube, man muss noch mal deutlicher sehen, dass es zwischen der sogenannten, ich sage immer sogenannten, weil das immer schwierig ist, diese Phasen, aber bleiben wir mal da drei, zwischen der zweiten und dritten industriellen Revolution, diese Zäsur ist mir wichtig, ist. Sieht so auf den ersten Blick aus, als hätten wir da so eine lineare, immer weiter fortschreitende Entwicklung, wie es eben auch der Begriff technischer Fortschritt suggeriert. Aber wenn wir genau hinsehen, dann sehen wir, dass zwischen der zweiten und dritten ein Wechsel im Schwerpunkt der Technisierung passiert. In der ersten und zweiten industriellen Revolution standen die Naturkräfte im Vordergrund und beim Menschen, wenn man so will, die Muskelkraft, die Natur, der Körper. Bis hin aber auch zum handwerklichen Geschick, zum Beispiel bei der Metallbearbeitung, haben dann die Metallbearbeitungs- und die Werkzeugmaschinen eben die Fertigkeit, die handwerkliche Fertigkeit der damaligen Metallarbeiter stark in Frage gestellt und so ging es weiter. Es blieb dann weiter die manuelle Arbeit, etwa in der Maschinenbedienung und Steuerung. Jetzt beim Weg zur dritten und vierten industriellen Revolution setzt die Technik völlig anders an und das ist vielen nicht bewusst. Was jetzt im Vordergrund steht, ist nämlich die geistige Arbeit und nicht mehr die körperliche Arbeit. Und jetzt war in der industriellen Produktion die Steuerung der Maschine oder in den Büros die Verwaltung von Daten. Das ist eigentlich der neue Schwerpunkt. So müssen wir das etwa beim Auto vorstellen. Bisher wurde das Auto immer weiterentwickelt und der Mensch war der, der das Auto gesteuert hat. Und jetzt steht zur Debatte die Steuerung, den Menschen als steuernden, als informationsverarbeitendes Wesen technisch zu ersetzen. Das ist das eigentlich Neue.
Und bei der vierten, also bei der dritten, fing die Digitalisierung ja quasi an. Ja. Aber wir haben ja überhaupt noch nicht diese Speicherkapazitäten gehabt. Also so eine Festplatte damals, weiß ich nur, wo zwei Seiten von einem Katalog, Modekatalog, das war so eine ein riesen Trumpf. Und inzwischen.
Ja, das ist völlig.
Und ist jetzt auch der Punkt, dass man zeitgleich weltweit auf Daten zugreifen kann.
Ja. Das ist der. Also, das ist ja auch das, was für viele überraschend war, denn schon in den 80er Jahren gab es ja diese Visionen der mannlosen Fabrik beispielsweise, also die Möglichkeit, Menschen vollständig zu ersetzen. Oder es kamen Visionen der künstlichen Intelligenz auf. Es gab damals auch schon den Schachcomputer. Aber dann ruderte man gewaltig zurück. Dann sah man, plötzlich, es geht doch nicht so und viele sprachen damals schon davon, dass die künstliche Intelligenz im eigenen Sinn gescheitert ist. Und dann aber plötzlich, ja, überraschend zur Jahrtausendwende und das ist letztlich wesentlich zurückzuführen auf eine enorme Steigerung der Rechenkapazität, natürlich der sehr fortgeschrittenen Entwicklung all dieser Systeme und das führt jetzt dazu, dass diese Systeme sehr viel flexibler sind. Vielleicht Stichwort dazu, selbstlernende Systeme, die sich anpassen können und dadurch die nicht mehr eine zentrale, sondern sehr viel dezentralisierte Steuerung von Systemen und Informationsaustausch möglich wird.
Ich möchte jetzt aber trotzdem noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Jetzt haben wir diese vier unterschiedlichen Phasen kurz mal angesprochen. Und der Mensch, der dort arbeitet, wie wichtig ist es eigentlich, diese Arbeit? Ich meine, wenn es um die mannlose Fabrik geht, dann ist da ja keiner mehr, auch keine Frau.
Da kommen wir später nochmal drauf. Das waren die alten Visionen. Ja. Heute hat man ja nicht mehr ganz die Vision, aber da kommen wir vielleicht nochmal später drauf.
Ja, aber wie wichtig ist
ist Arbeit, ja, eine völlig berechtigte und wichtige Frage. Denn man könnte ja sagen, wäre gut, wenn die Technik so weit fortschreitet und alle Arbeit wird technisiert und der Mensch ist frei. Gut, vielleicht wird das eines Tages eintreten. Im Moment müssen wir auf jeden Fall feststellen, solange Menschen arbeiten, hat die Arbeit in mehrfacher Weise eine ganz zentrale Bedeutung für den Einzelnen und für das Leben insgesamt. Will man sagen, erstens, ganz einfach gesehen, wir verbringen nach wie vor sehr, sehr viel Zeit in der Arbeit und bei der Arbeit. Und diese Zeit, die wir haben, werden wir durch die Arbeit beeinflusst, nicht nur in der Zeit, das ist schon ein großer Teil, sondern wie wir dort arbeiten, das beeinflusst auch unser Leben außerhalb. Ganz einfach, wenn ich eine körperlich schwere Arbeit verrichte, dann beeinflusst die mich auch, was ich in der Freizeit außerhalb der Arbeit machen kann. Und das Gleiche gilt, wenn ich eine geistig sehr anstrengende Arbeit ausübe, dann beeinflusst mich das, was außerhalb passiert. Eine monotone, ganz andere Erholphase, aber auch die Möglichkeiten, mich außerhalb zu entfalten. Das hat man früher schon festgestellt, wenn jemand am Fließband sitzt. Das war ja das Problem, warum auch damals die Forderung nach einer Humanisierung der Arbeit aufkam. Man feststelle, wer tagtäglich eine eintönige Arbeit verrichtet, der ist nicht mehr groß in der Lage, außerhalb Interessen zu verfolgen, bis hin, dass auch seine Leistungsfähigkeit durch diese Arbeit zerstört wird. Er muss vorzeitig aus dem Arbeitsleben ausscheiden. Also wir haben Auswirkungen der Arbeit auf ganz, ganz viele Bereiche und Tätigkeiten außerhalb der Arbeit. Das ist der erste Punkt, warum es überhaupt wichtig ist, sich mit Arbeit zu befassen und nicht nur zu sagen, gut, da arbeite ich. Und Arbeit beeinflusst ganz zentral das Leben und den Menschen. Der zweite Punkt ist, dass nach wie vor Erwerbsarbeit eine ganz wichtige gesellschaftliche Institution ist, der Integration und auch Wertschätzung. Durch Arbeit gehört man zu eben sozial akzeptierten Teilen der Bevölkerung. Ich möchte damit niemanden abwerten, der außerhalb der Arbeit, sondern nur feststellen, was de facto ist. Dass man aber auch in der Arbeit eben sieht, ich leiste etwas und bekomme dafür etwas. Deswegen ist der Lohn auch in gewisser Weise nach wie vor Anerkennung. Man sieht, man leistet etwas, das brauchen Menschen, sonst würden sie es nicht bezahlen. Und last not least, aber das Dritte ist, Arbeit ist ein wesentlicher Ort, wo wir uns selbst entfalten. Ich möchte nicht das strapazieren, aber bis hin auch selbst verwirklichen können. Sicher kann man das auch außerhalb der Erwerbsarbeit, aber wir sprechen dann auch von arbeitsähnlichen Tätigkeiten, also Dinge, die nicht nur einen unmittelbaren Selbstzweck auf sich selbst haben, sondern die nach außen gerichtet sind, die darauf gerichtet sind, das Umfeld zu gestalten, zu verändern oder Leistung zu erbringen, die für andere dienlich und nützlich sind. Das findet aber halt gegenwärtig im Wesentlichen im Kontext von Erwerbsarbeit statt.
Wenn Arbeit was Tolles wäre, würden die Reichen sie für sich behalten. Mark Twain.
Lora München, das freie Radio auf der 92.4.
Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Wir hören bei der Auftaktsendung der Sendereihe Zukunft in Arbeit, Arbeit ohne Zukunft, das Interview von Martina Helbing mit Professor Dr. Fritz Böhle von der Universität Augsburg über die Geschichte der industriellen Revolutionen. Man kann die industrielle Entwicklung in vier verschiedene Phasen aufteilen. In der ersten Phase steht die Dampfkraft im Mittelpunkt, wodurch mechanisch betriebene Maschinen entstehen. Die zweite Phase wird durch die Elektrifizierung eingeleitet, wo über Zerlegung der Arbeitsschritte das Fließband entstand. In den 1980er Jahren mit der Computereinführung beginnt durch die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologien die dritte industrielle Revolution, die heute auf Dezentralisierung und Flexibilisierung abzielt. Neu an Industrie 4.0 ist, den Menschen als steuernden, als informationsverarbeitendes Wesen technisch zu ersetzen. Im Weiteren wird der Begriff Ethik der Arbeit und die Frage nach der Vollzeitarbeit diskutiert.
Menschen haben einen relativ hohen ethischen Anspruch daran, ihre Arbeit auch gut zu machen. Wir hatten neulich in der Sendung Reinigungskräfte und die haben geschildert, wie schlimm das für sie ist, dass sie nicht genügend Zeit haben, ihre Arbeit ordentlich machen zu können.
Das ist ganz wichtig, dass Sie darauf hinweisen. Deswegen habe ich vorher etwas gezögert, wenn man sagt, selbstverwirklichen. Es geht nicht immer um die große Selbstverwirklichung, sondern der Mensch hat ein großes Interesse und Bedürfnis danach, Dinge gut zu machen, ordentlich zu machen. Da sieht er tut etwas, er leistet etwas, das ist sinnvoll. Und ich finde es sehr schön, dass Sie auf sogenannte einfache Tätigkeiten verweisen. Das ist nicht immer die große Erfindungsarbeit oder wissenschaftliche Arbeit oder in den technischen Entwicklungsbüros. Das sind auch sogenannte einfache Arbeit. Man will gute Arbeit machen. Arbeit, die sich, wenn sie gut ist, dann auch, und das ist, glaube ich, immer auch das Ziel, sich für andere als sinnvoll erweist. Man will einfach nicht ein schlechtes Arbeitsergebnis für andere abliefern.
Jetzt ist es natürlich so, dass Kritiker sagen, dass es eine sehr starke Erwerbsarbeitszentrierung ist und Vollbeschäftigungszentrierung in diesen Diskussionen. Ist es denn angesichts des Wandels überhaupt noch möglich? Ist es sinnvoll, dieses Ziel zu haben? Und ist es noch nötig, so viel zu arbeiten, gerade diese Vollbeschäftigung, die Vollzeit-Vollbeschäftigung?
Gut, da müssen wir unterscheiden, ob wir sagen, ist es notwendig, dass alle Menschen so weit wie möglich, also noch arbeiten können, könnte auch fast sagen, noch Arbeit finden, oder welche Rolle spielt der Anteil von Arbeit beim Einzelnen in seiner individuellen Lebensgestaltung? Zum Ersten möchte ich sagen, ja, es scheint mir wichtig, dass auch nach wie vor für weite Teile und größtmögliche Teile der Bevölkerung die Möglichkeit zu arbeiten aufrechterhalten wird. Sie hören da schon daraus, dass ich etwas skeptisch gegenüber dem Blick auf das Grundeinkommen als Alternative bin, also als Idee, nicht gegen das Grundeinkommen, aber die Idee, die damit verbunden ist, zu sagen, damit entsteht die Möglichkeit für viele Menschen, aus der Erwerbsarbeit sich auszugliedern, das halte ich für nicht den richtigen Weg. Demgegenüber steht zugleich aber durchaus die Überlegung, ist es notwendig, dass wir noch weiterhin so viel arbeiten wie bisher. Ich hatte vorher schon darauf hingewiesen, dass Arbeit Auswirkungen hat auf unser Leben außerhalb der Arbeit. Und wir stellen fest, dass der Mensch nicht nur in der Erwerbsarbeit, sondern auch außerhalb, Anführungszeichen, arbeitet.
Die ganze Care-Arbeit.
Zum Beispiel Care-Arbeit, Familienarbeit, nicht bezahlte Arbeit. Und dazu braucht der Mensch auch Zeit und Energie. Und es ist meiner Ansicht durchaus darüber nachzudenken, die technischen Entwicklungen zu nutzen für auch die Verkürzung der Arbeitszeit. Also Plädoyer, möglichst vielen und allen die Möglichkeit zu eröffnen, arbeiten zu können. Gleichzeitig aber danach zu denken, dass es durchaus Sinn machen könnte, die Arbeit selbst im Anteil für das Leben zu verringern.
Wie das dann verteilt werden kann, ich glaube, das ist eine eigene Sendung, ob man täglich, monatlich, jährlich oder so.
Ja, das müssen wir extra diskutieren.
Denke ich auch. Ja. Aber
es ist nur interessant, dass bei der, darf ich schnell mal einwerfen, dass bei der gesamten Digitalisierungsdiskussion immer die Ausgliederung der vielen Menschen diskutiert wird bis zum Grundeinkommen. Und die Frage der möglichen Arbeitszeitverkürzung kaum in den Blick gerät.
Jetzt hören wir ja, jetzt komme ich mal wieder auf diese Industrie 4.0 und die Digitalisierung. Wir hören ja von Politik und auf Kongressen, ich war auf ganz vielen, immer diese Verlautbarung, dass der Mensch nicht ersetzt werden soll und auch nicht ersetzt werden kann. Ja, die Technik soll und wird den Menschen nur unterstützen, wird so immer uns mitgeteilt, es findet sozusagen eine Kooperation zwischen Mensch und Technik statt und ein Unterschied zu diesen Visionen, die früher in den 80er Jahren waren, der mannlosen Fabrik, macht sich gar nicht auf. Stimmt es so?
Ja, das ist eine wichtige und nicht ganz leicht zu beantwortende Frage. Man könnte nämlich jetzt mal ganz oberflächlich sagen, ja, das ist vielleicht auch nur ein gewisses Verkaufsargument, die Leute zu beruhigen, denn man hat aus den Entwicklungen der 80er und 90er Jahre gelernt, dass so eine Vision wie die mannlose Fabrik nicht besonders auf Begeisterung stößt, sondern Widerstand hervorruft. Und da macht es sich natürlich ganz gut zu sagen, wir technisieren jetzt weiter, aber der Mensch ist natürlich wichtig und wir brauchen ihn. Und das hat sich ja allerdings auch in der Vergangenheit gezeigt. Wenn wir das jetzt mal etwas kritisch sehen, dann können wir durchaus beobachten, dass auf der einen Seite das Plädoyer dafür ist, den Menschen nicht zu ersetzen. Ich finde das auch ganz, ganz gut und wichtig. Also das soll nicht unter den Tisch fallen. Gleichzeitig müssen wir aber auch sehen, wenn man jetzt auf Kongressen und in Zeitschriften und teilweise auch in der Praxis die reale Entwicklung beobachtet, dann wird es manchmal schwierig, den Menschen da zu erkennen. Da gibt es zum Beispiel für die Industrie die Smart Factory, die Cyber Physical Systems, und da wird propagiert, die eben sich selbst steuernden, selbstlernenden, flexiblen Systeme. Es geht so weit, dass man sagt, das Produkt oder ein Werkstück, das bearbeitet werden soll, das steuert sich selber zur Maschine. Also früher wurde das von außen gesteuert, jetzt ist das digitalisiert, ist mit Sensoren ausgerüstet und ruft praktisch seine Bearbeitung ab und fährt dann selbstständig eine Maschine und sagt, hier, bearbeite mich. Und dann wieder, wenn ein Fehler passiert, wird das sofort verarbeitet. Also das sind ein bisschen die Visionen, muss gleichzeitig sagen, bisher ist in der Praxis natürlich in die Richtung noch nicht oder weit, weit weniger zu beobachten. Der erste Schritt, den man natürlich jetzt hier machen kann, ist zu erkennen, dass selbst wenn ich solche vollautomatisierten Systeme hätte, muss es ja irgendjemand geben, der diese Systeme einrichtet. Es muss jemand geben, der diese Systeme, wenn technische Defizite auftritt, wieder instand setzt, also Maintenance, Instandhaltung. Also hier erkennt man schon, der Mensch kann offenbar gar nicht ganz rausfallen. Bis dahin natürlich in die Bereiche der technischen Entwicklung, der Softwareentwicklung. Also da gibt es trotz, selbst wenn wir diese Visionen hätten, da kann sich das alles selber stellen, hat man gelernt. Ich brauche trotzdem den Menschen, der praktisch die Infrastruktur, die Rahmenbedingungen schafft, damit die Systeme funktionieren können. Und da habe ich natürlich ein wichtiges Stichwort angesprochen, dass die Systeme funktionieren können. Bedarf, wenn man da noch genauer hinschaut, sehr viel an menschlicher Arbeit, nämlich auch in die Systeme eingreifen, weil die sind nicht immer ganz so funktionsfähig und so funktionszuverlässig. Ich möchte jetzt nicht das Stichwort Deutsche Bahn nennen, aber zumindest sieht man daran, dass Technik nicht immer, auch wenn sie weit entwickelt wird, völlig störunanfällig ist, sondern man muss auch in die laufenden Prozesse eingreifen. Das haben wir auch aus den Entwicklungen der 90er Jahre gelernt und das wird sicher auch in Zukunft bei den technischen Entwicklungen der Fall sein.
Vor lauter Zukunftshype, ich möchte mal sagen, wir reden über die Deutsche Bahn, aber im Moment haben wir die Verlierer einer Digitalisierung, Online-Bestellung, die ganzen Paketausfahrer, kann man ruhig männlich bleiben, sind meistens Männer. Und das soll dann ja irgendwann wegfallen. Das ist ja nur vorübergehend, weil dann kommen ja die ganzen Flugteile, die uns ja die Pakete irgendwo direkt in die Wohnung werfen.
Ja. Gut, man kann natürlich enorme, und das ist ja auch der Reiz der gegenwärtigen Diskussion, enorme Visionen und gibt ja den schönen Satz, alles was digitalisierbar ist, wird digitalisiert. Und die enormen Rechenkapazitäten erwecken ja den Eindruck, dass man eigentlich vor nichts mehr Halt macht. Und letztendlich kann ich alles selbstregulierende, selbstlernende Systeme. Aber es war die Frage, wo bleibt der Mensch? Und in der Tat, auf der einen Seite gibt es diese Prognosen, dass massenhaft Menschen ersetzt werden, vor allem in standardisierbaren und standardisierten Arbeitsprozessen. Das geht aber nicht nur jetzt in der industriellen Produktionsarbeit, sondern gerade auch in der Verwaltung, im Büro. Zum anderen haben wir aber auch nochmal, und das muss jetzt auch benannt werden, eine ganz andere Entwicklung, die, wenn man so will, querläuft zur Digitalisierung. Andererseits kann man sagen, vielleicht durch die Digitalisierung ermöglicht wird. Es soll auch Visionen neuer Formen von Arbeit, also das Stichwort New Work. Auch da liegen die Wurzeln bereits in den 80er und 90er Jahren, nämlich die Erkenntnis, dass man den Menschen, die Arbeitsfähigkeit des Menschen gar nicht optimal nutzt, wenn man ihn jetzt ans Fließband setzt. Weil am Fließband wird dann nur sehr einseitig genutzt, sondern dass wir die Produktivität nur steigern können und menschliches Arbeitsvermögen nur dann sinnvoll eingesetzt wird, wenn der Mensch möglichst breit, umfassend und vor allem auch seine Fähigkeit, selbst zu organisieren, Selbstverantwortung zu tragen, in die Arbeit einbringt. Ich kann mich noch gut erinnern, in den 90er Jahren erzählten oft Personalmanager oder andere aus anderen Bereichen der Industrie davon, dass die Menschen sich zu Hause Häuser bauen und sehr kreativ sind und im Betrieb sind sie eigentlich nur Befehlsempfänger. Und diese Fähigkeiten hat man nun schon in der Vergangenheit und jetzt noch stärker offensiv in die Arbeitswelt hereingeholt. Und da entstehen natürlich Chancen auch für neue, selbstverantwortliche Arbeit.
Trotz aller Zukunftsvisionen von sich selbst steuernden Anlagen bedarf es immer noch jede Menge menschlicher Arbeitskraft, diese Systeme am Laufen zu halten. Denn damit die Systeme funktionieren, bedarf es vieler menschlicher Eingriffe. Technik funktioniert nicht störungsfrei. Es gibt zwar viele Versionen, was alles funktionieren könnte, aber ob das jemals realisierbar sein wird, ist eine ganz andere Frage. Trotzdem dienen Visionen dazu, dass ganz andere Modelle von Arbeitstätigkeiten erfunden und entwickelt werden können.
Lora München ist Ihr freies Radio auf der 92.4. Parteilos und ohne kommerzielle Interessen. Kritische Öffentlichkeit zu schaffen ist unser Anspruch. Unser Ziel, Alternativen zum Mainstream ein Forum zu bieten. Und dazu brauchen wir nicht nur Hörer, sondern auch Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie uns oder werden Sie Mitglied im Lora-Förderverein für nur 60 Euro im Jahr, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Informationen und Beitrittsformulare im Internet unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089 480 2851. www.lora924.de oder 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
Im Folgenden fragt Martina Helbing Professor Dr. Fritz Böhle nach den Chancen der neuen, flexibleren und auch dezentralen Arbeitsweisen.
Lassen wir uns, Professor Dr. Böhle, ruhig über die Chancen nochmal reden. Also wenn wir schon über die kreative Hausbausache gesprochen haben und Befehlsempfänger in der Arbeit, so lang ist das ja noch nicht her. Die ganze Sache mit den Stempeluhren und dass man pünktlich um 7 einstempeln und wieder aus oder so ähnlich, musste diese Form von Selbstverantwortung und ein bisschen flexibleren Arbeiten ist ja auch von Vorteil, oder? Wie kann man das sehen? Auch, dass man dezentral und mal Homeoffice machen kann, ist ja auch eine Chance.
Unbedingt. Das sind Chancen, die jetzt durch sehr vielfältige Entwicklung hervorgebracht werden. Nicht zuletzt auch durch schlicht wandelnde und veränderte Ansprüche der Arbeitenden. Wenn heute Unternehmen Menschen suchen, die qualifiziert sind, dann bekommen die ja nur noch, wenn sie ihnen auch anbieten, dass sie Verantwortung übernehmen können. Zum anderen ist aber auch das Stichwort neuerdings Flexibilität und Agilität. Und das ist eine Reaktion darauf.
Kurz mal die Agilität. Agiles Arbeiten ist ja in aller Munde. Vielleicht ganz kurz erklären.
Ja, so leicht ist das gar nicht ganz kurz, weil es eigentlich eine Metapher ist für vieles. Agil, wie das Wort sagt, heißt eigentlich Ähnliches wie flexibel, schnell auf Dinge zu reagieren, Kurztaktik, also nicht mehr zum Beispiel bei Entwicklungsprozessen, daher ist es ja gekommen, nicht mehr einen großen Plan zu machen und dann über Monate bis hin möglicherweise Jahre einen Plan zu machen, sondern, wenn man so schön sagt, auf sich zu fahren, sich kurz abzusprechen und dann wieder den nächsten Schritt zu machen, also wenn man so will, miteinander zu kooperieren, zu reagieren, zu interagieren.
Also Technologiesprünge mit aufgreifen zu können oder wenn der Kunde plötzlich sagt, ich will jetzt nicht nur Werbung im Radio und so weiter, sondern ich möchte jetzt auch in allen Facebook auftauchen und sonstigen sozialen Medien. Darauf zu reagieren.
Und wenn man agile Organisation sich vorstellt, ist es natürlich was anderes als die frühe bürokratische Organisation, jetzt mal einfach sehr bildlich gesprochen, wo da oben jemand sitzt und von oben bis unten alles durchorganisiert wird, wie etwa prototypisch am Taylorismus, Trennung von Planen und Ausführen, tritt natürlich eine ganz andere Organisation an die Stelle, in deren Mittelpunkt steht das flexible Team, deren Mittelpunkt stehen Projekte, Projektarbeit, die jeweils auf bestimmte zeitliche Fristen ausgerichtet sind, die permanente Vernetzung, das ist etwas, was mit der Digitalisierung kommt, vernetzt mit allen, ich kann unmittelbar im Unternehmen, aber auch unternehmensübergreifend mit anderen kooperieren und Informationen austauschen. Das hat auf der anderen Seite allerdings auch Schattenseiten, Stichwort ständige Erreichbarkeit.
Für die Betroffenen.
Für die Betroffenen. Ich bin zwar flexibel, ich kann mal zu Hause arbeiten, aber auf der anderen Seite entsteht auch der Anspruch, sei ständig erreichbar. Wenn ich etwa in internationalen Teams arbeite, vernetzt bin, dann kann man nicht sagen, hier ist jetzt 18 Uhr oder 17 Uhr, jetzt gehe ich nach Hause, woanders ist vielleicht gerade Mittag und ich werde gebraucht.
Und die Unternehmen, was bedeutet das für die? Also ich meine, das ist ja eine andere Art von Führungsebene.
Auf der einen Seite müssen die Unternehmen ihre Steuerung abgeben an die Teams nach unten. Das ist gleichzeitig in gewisser Weise auch ein Kontrollverlust. Und da kommen wir allerdings dann schon auf Konflikte. Nicht? Da sind wir dann mitten in der Digitalisierung auch drin, wie weit ist die Digitalisierung jetzt geeignet, sowas zu unterstützen? Etwa, dass ich flexibel auf Daten zugreifen kann, dass ich flexibel vernetzt arbeiten kann, im Team und teamübergreifend, mit unterschiedlichen Abteilungen in Unternehmen, wie aber auch unternehmensübergreifend. Damit eine Transparenz aus dem Team bekomme über das, was ich unmittelbar wahrnehme. Wir können auch umgekehrt sein, oder aber auch Transparenz des Teams, dass durch die Digitalisierung alles transparent wird und die Unternehmen das auch durchaus nutzen, um zu steuern und zu kontrollieren. Das ist ein Konflikt, auf den wir vielleicht später nochmal zu sprechen kommen. Vielleicht bleiben wir zunächst mal den Chancen der selbstverantwortlichen Arbeit oder überhaupt der Digitalisierung.
Das sind einmal die Chancen dieser flexibleren Arbeit, bessere Vereinbarkeit. Ich meine, das ist auch eine Chance für die Umwelt, wenn ich nicht jeden Tag hin und her fahren muss, sondern vielleicht was von zu Hause machen kann. Wie sieht es denn mit der Weiterbildung in dem Bereich aus? Ist es auch eine Chance für die ArbeitnehmerInnen?
Gut, für Weiterbildung ist so ein zweiter, weiterer Schwerpunkt. Auf der einen Seite wird ja auch auf hoher politischer Ebene gefordert, wir müssen Digitalisierungskompetenz entwickeln. Stellt sich die Frage, was ist das? Ja. Wir stellen fest, sicher, es ist auf einer Seite die Kompetenz, mit Digitalisierungstools, mit Systemen umzugehen, ganz einfach nicht. Die Systeme überhaupt bedienen zu können, deren Ordnungsstrukturen, deren Informationsstrukturen zu erkennen. Wir stellen andererseits aber fest, dass man das nur begrenzt in Schulungen und Seminaren kann, sondern hier muss Arbeit auch so gestaltet werden, dass ich beim Arbeiten und mit dem Arbeiten, beim Einsatz, der Anwendung dieser Geräte erfassen kann und erlernen kann und ausprobieren kann, was die können. Und insofern fordern wir sehr stark ein Lernen in der Arbeit und durch die Arbeit und entsprechend auch lernförderliche Arbeitsgestaltung.
Es wird ja immer gesagt, es gibt ganz unterschiedliche Studien, sagen wir mal so, wie viele Arbeitsplätze wegfallen und bei anderen kommen ganz viele neue hinzu oder es bleibt plus minus null. Ein großes amerikanisches Versicherungsunternehmen hat angekündigt, zum Beispiel 6.000 Stellen abzubauen und 8.000 neu aufzubauen. Dass man das nicht hinkriegt, also das wäre ja auch eine Chance, diese 6.000 so zu qualifizieren, dass sie andere Tätigkeiten machen können. Geht nicht so richtig immer deckungsgleich, oder?
Auf jeden Fall geht es also so deckungsgleich, so einfach ist es nicht. Vielleicht kommen wir nochmal zurück zu der Frage Chancen für Arbeit. Vielleicht ist es wichtig, hier nochmal grundsätzlich darauf hinzuweisen, dass vielfach in den Diskussionen die Digitalisierung wie eine Entwicklung erscheint, die eine private Naturgewalt über uns hereinbricht und mit einer gewissen Sachgesetzlichkeit flächendeckend sich ausbreitet und wir eigentlich nichts anderes können, als uns mit deren Folgen auseinandersetzen. Hier ist vielleicht grundsätzlich der Hinweis wichtig, dass Technik, nicht nur die Digitalisierung, Technik insgesamt und damit auch insbesondere Digitalisierung natürlich gemacht wird, und zwar von Menschen gemacht wird, von Menschen in Unternehmen, dass es auch Unternehmen gibt, die eben als Produkt technische Systeme vertreiben und betreiben. Insofern ist dahinter immer auch ein gewisses Interesse, dieses weiterzuentwickeln. Und es ist nicht einfach nur ein Sachzwang, der passiert oder nicht passiert ist. Letztendlich heißt das, wie die Digitalisierung aussieht, ist gestaltbar. Das ist eine auch wichtige Erkenntnis aus den 80er und 90er Jahren. Einfach schon damals erkannt, ganz einfach, wie ich den Computer einsetze, was der können muss, was er nicht können muss. Das ist eine Frage, die wir entscheiden können. Die ist nicht irgendein Hersteller, die das vorgibt. Und insofern können auch Unternehmen grundsätzlich und müssen sogar entscheiden, da sind auch die Betriebsräte und Gewerkschaften mitgefordert zu entscheiden, ob ich überhaupt digitalisieren will und wie ich digitalisieren will. Und wenn wir die Folgen für Arbeit sehen, dann können wir grundsätzlich zwischen drei Möglichkeiten unterscheiden. Ich kann die Digitalisierung einsetzen, um Menschen zu ersetzen. Dann ist das mein Hauptziel. Mag in bestimmten Bereichen auch sinnvoll sein, etwa bei sehr schwierigen oder unangenehmen Tätigkeiten. Zweiter Punkt, ich kann aber Digitalisierung auch so einsetzen, das hat man vorher schon gerade gestreift, Menschen in ihrem Tun zu steuern. Ich gebe ihnen genau vor, was sie tun müssen. Das ist, wenn ich am PC ein Formular ausfülle, da wird mir genau gesagt, was ich, so die Benutzerführung heißt das. Oder ich kann genau sagen, nein, ich will aber die Digitalisierung als eine Unterstützung des Menschen bei seiner qualifizierten Tätigkeit, zum Beispiel durch ein Assistenzsystem. Wenn Sie das zum Beispiel auf so ein Feld, das ist eben geläufig auf die Medizin übertragen, können Sie sagen, das lesen Sie auch in der Zeitung, ich baue jetzt in Zukunft Big Data Systeme und alles Mögliche mit dem Ziel, den Arzt zu ersetzen. Zweite Richtung wäre, ich baue Systeme, die den Arzt anleiten, anführen, ihm sagen, was er tun soll. Dann wird er zum Handlanger des Expertensystems. Und das Dritte ist, ich baue Systeme, die ganz bewusst die Kompetenz des Arztes anerkennen und sagen, auch sehr wichtig, aber ich unterstütze ihn dabei. Er kann mit Hilfe digitalisierter Medien und Techniken das, was er tut, verbessern, optimieren, nutzen. Und das war ja auch die, die Sie am Anfang sagen, oder kooperieren. Er überlässt den technischen Systemen bestimmte Dinge macht der Mensch. Und das sind, wenn man so will, drei Optionen innerhalb, kann man sich entscheiden und ich betone immer, muss man sich auch entscheiden.
Aber wenn der Mensch bislang immer alles gemacht hat, quasi was machbar ist, versucht hat durchzuführen, ja, auch ganz schreckliche Dinge, wie wollen wir das hinkriegen, dass die Unternehmen auch im Sinne von ArbeitnehmerInnen agieren?
Ja, ich hatte vorher schon erwähnt, es gibt ja den Satz, alles, was digitalisierbar ist, wird digitalisiert werden. Und wir kamen gerade darauf, dass eine erste Entscheidung ist, will ich das überhaupt? Ja. Ist das sinnvoll oder ist es in bestimmten Bereichen nicht sinnvoller, hier die Technik eher etwas zurückzuschrauben?
Wie bei diesem Flugzeug, was abgestürzt ist.
Ja, weil das System vielleicht nicht gut gearbeitet hat. Genau, genau. Und da heißt es ja oft, auch der Mittelstand verschläft die Digitalisierung. Es werden oft so Horrorszenarien. Ich darf nur daran erinnern, es ist noch nicht allzu lange her, da sprach man davon, dem Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft. Wir verschlafen die Dienstleistungsgesellschaft und dann hat man plötzlich entdeckt, dass eigentlich die Produktion auch ganz wichtig ist. Wir sind ein bisschen in der ähnlichen Phase. Ich halte es schon wichtig, die Digitalisierung zu sehen, aber jetzt auch mit Augenmaß das zu betrachten. Und zu sagen, passt die Digitalisierung? Welche Digitalisierung brauche ich? Jetzt wird oft in der Diskussion aber unterstellt, eigentlich alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert und es hat oft den Anschein, es kann auch tatsächlich alles digitalisiert werden. Und wir müssen nur entscheiden, ob wir das wollen oder nicht. Und Sie hatten schon darauf hingewiesen. Ich denke, ein zweiter Punkt ist auch klar zu sehen, es ist möglicherweise gar nicht alles zu digitalisieren. Also das Stichwort Grenzen der Digitalisierung. Wir erleben immer wieder, dass die technischen Systeme dann doch nicht so perfekt sind, wie Sie meinen. Oder dass man in vielen Bereichen den Menschen doch nicht vollständig durch einen Roboter ersetzen kann.
Ja, ich meine, da ist ja auch die Frage, was will man? Wird denn nicht ein bisschen zu wenig über diese ganzen auch ethischen Fragen gesprochen?
Die ethische Frage wird sicher insgesamt zu wenig beachtet, ist aber durchaus ein Thema, das zunehmend aufkommt. Das ist eben so eine Frage, die heißt, wenn ich den Roboter einsetze, Dann habe ich die Frage zu stellen, ist das ethisch zumutbar, etwa in der Pflege, dass ich einen pflegebedürftigen Menschen mit einem Roboter konfrontiere, bis hin auch zur Frage, was passiert, wenn dieser Roboter Fehler macht. Ähnliche Fragen stellen sich beim Automobil. Worauf ich hinweisen will, ist aber, dass wir nicht nur diese ethische Frage haben, sondern wir haben die Frage, kann der Roboter überhaupt das? Kann der Roboter eine Pflegekraft ersetzen? Und oft wird so getan, der könne das. Und wenn Sie mal beobachten, wie eine Pflegekraft einen pflegebedürftigen Menschen berührt, berührt mit den Händen, und was in dieser menschlichen Berührung passiert, an Kommunikation und Interaktion, aber auch an wissensmäßiger, kognitiver Wahrnehmung, die geschulte Pflegekräfte über das Berühren wahrnehmen, wie der Arzt, dann stoßen Sie auf die Frage, kann der Roboter das? Kann der Roboter, und Sie kommen nicht mehr auf die Frage der Informationsverarbeitung, das können Systeme hervorragend, sondern die Frage, kann der Roboter überhaupt die wichtigen Informationen, ein Lächeln oder ein Schmerzausdruck des Pflegebedürftigen adäquat überhaupt wahrnehmen? Und Menschen können das, weil Menschen nicht nur einzelne Details wahrnehmen, sondern zum Beispiel einen Gesichtseindruck, diffuse Dinge. Und hier sehe ich ganz massive Grenzen der Digitalisierung. Und aus meiner Sicht und unserer Sicht wird darüber bisher viel zu wenig gesprochen.
Eine Tätigkeit, die ohne Freude ausgeübt wird, ist für einen Menschen geistig und moralisch erniedrigend. Oscar Wilde.
Lora München, das freie Radio. Zu hören auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, auf DAB Plus und im Internet. Sendezeiten und Programm finden Sie unter lora924.de.
Wir hören das Interview von Martina Helbing, der Auftaktsendung der Sendereihe Zukunft in Arbeit, Arbeit ohne Zukunft, mit Professor Dr. Böhle zum Thema Was ist Arbeit? Grundsätzlich kann man zwischen drei Möglichkeiten der Digitalisierung unterscheiden. Man kann die Digitalisierung einsetzen, um Menschen zu ersetzen. Das ist durchaus sinnvoll bei schwierigen und unangenehmen Tätigkeiten. Man kann Digitalisierung aber auch einsetzen, um Menschen zu steuern, beispielsweise bei der Benutzerführung einer Formularausfüllung. Oder man kann Digitalisierung als Unterstützung des Menschen bei qualifizierten Tätigkeiten einsetzen, beispielsweise in der Medizin. Verbessern und Optimierung der menschlichen Tätigkeit ist hier das Schlagwort. Wahrscheinlich ist gar nicht alles digitalisierbar. In vielen Bereichen ist der Mensch möglicherweise nicht ersetzbar. Neben den ethischen Fragen, was kann ein Roboter überhaupt ersetzen, stehen technische Probleme mit der Kommunikation und Interaktion, die der Digitalisierung Grenzen setzen. In der Abschlussdiskussion fragt Martina Helbing Professor Dr. Fritz Böhle nach den Risiken und den Grenzen der Digitalisierung und fragt, wie sich die Gewerkschaften einbringen sollten.
Ich glaube, wir kommen gleich nochmal auf die Grenzen. Jetzt haben wir ein bisschen abgeschweift auf die ganz wichtige ethische Frage. Aber ich möchte nochmal auf die Menschen zurückkommen, wo auf die Risiken, also die Chancen hatten wir, sind auch für die ArbeitnehmerInnen recht viele da. Aber diese Entgrenzung der Arbeit, die doch nicht ganz ungefährlich ist, ich glaube, Professor Dr. Böhle, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Sollten wir vielleicht doch kurz nochmal machen, weil Handy all überall, also wir sehen es ja in der U-Bahn, ich möchte, vielleicht spielt nur die Hälfte und der Rest arbeitet morgens schon oder abends noch und zu Hause geht's weiter.
Diese Idee von der selbstverantwortlichen Arbeit, auch sich in der Arbeit zu verwirklichen, ist auf der einen Seite sicher richtig und auch ein wichtiger Anspruch des Menschen, das hatte ich auch zuvor schon mal gesagt, dass Arbeit wichtig ist für den Menschen, Sinn zu erfahren. Gleichzeitig muss ich aber sehen, unter welchen Bedingungen passiert das. Und da stellen wir fest, dass das sehr leicht ins Gegenteil umschlagen kann. Nicht? Das hängt eben davon ab, auch welche Rahmenbedingungen habe ich. Nicht? Ich bekomme im Unternehmen zeitliche Vorgaben, sachliche, finanzielle Ressourcen und dann kann es schnell dazu kommen, dass man als Team oder Einzelner für ein Projekt verantwortlich ist, aber im Rahmen der vorgegebenen Ressourcen das gar nicht bewältigen kann, aber aufgrund der Selbstverantwortung man natürlich die Verantwortung auf sich nimmt, und dann führt die Selbstverantwortung sehr leicht zur Selbstausbeutung, zur Selbstrationalisierung, zum Selbstzwang. Und man nimmt dann freiwillig, das haben wir immer wieder beobachtet, freiwillig gerne die Arbeit mit nach Hause, sieht das sogar als Entlastung. Dann kann ich endlich in Ruhe das fertig machen, was ich im Unternehmen nicht bekomme. Und das sind Kehrseiten dieser Entwicklung. Die sprechen nicht gegen die Selbstverantwortung, aber die zeigen, ich muss genau hinschauen, unter welchen Rahmenbedingungen passiert es. Und da passiert es schon sehr leicht, dass gerade auch durch die Digitalisierung von den realen Bedingungen, unter denen gearbeitet wird, abstrahiert wird. Man geht von Idealabläufen aus, von Idealprozessen und sieht oft nicht, dass vieles nicht ganz so funktioniert, wie es im Idealzustand aussieht. Und dieses Nicht-Funktionieren müssen dann die einzelnen Leute eben, wie man so schön sagt, ausbaden. Ja, und dann haben wir das als eine ganz große Belastung.
Und die soziale Verantwortung der Unternehmen, dass die Arbeitnehmerinnen gesund bleiben, Gesundheitsschutz, das wird dann ja verlagert.
Die Gefahr haben wir genauso. Kümmere dich um dich selbst. Nimm deine App, hast du eine schöne Armband, wo du dich kontrollieren kannst. Das führt zu einer Individualisierung von Gesundheitsrisiken, und Unternehmen können. Ich sage nicht, dass sie es müssen. Und ich sage auch nicht, dass sie es alle tun. Aber sie können sich da auch ganz schön davonstellen und sagen, okay, du bist selbstverantwortlich, nicht für die Arbeit, sondern auch dafür, dass du das auf die Reihe kriegst.
Von der Kontrolle mal ganz abgesehen, die passieren kann. Also wenn ich noch abends arbeite in irgendwelchen Intranet-Systemen oder sonst wie und E-Mails, wer weiß, wie spät wegschicke, das kann ja zweierlei. Das kann ja einerseits sagen, boah, toll, der arbeitet noch oder die arbeitet abends um 10 noch, und anders, wie, nicht fertig geworden?
Kann unbedingt. Ja. Das ist die zweite Kehrseite der Digitalisierung. Es wird ja alles, was ich tue, das ist ja der Kern der Digitalisierung, in Daten und Informationen transformiert.
Also eine große Gefahr, denke ich mir.
Ich kann die Digitalisierung zur vollkommenen Transparenz, und so wird es auch genutzt. Ja. Das ist zur Transparenz des Arbeitenden, was er tut, wie er tut. Und ein zweiter Punkt, den viele aus der Praxis kennen, ist, dass mit der Digitalisierung ja zumeist auch die Aufforderung einhergeht, alles zu dokumentieren. Die Daten müssen ja gepflegt werden, die Systeme müssen gepflegt werden, sonst funktionieren sie nicht. Also muss alles, was getan wird, und ich hatte vorher schon mal auf die Pflege, weil das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Da stellen Sie dann sehr schnell fest, dass es schwierig ist, alles zu dokumentieren. Dokumentieren Sie doch mal ein Lächeln des Pflegebedürftigen oder auch eben der Pflegenden oder ein Innehalten kurz und ein Blickwechsel oder nochmal eine Berührung. Soll ich dann dokumentieren, habe berührt, 2 Sekunden. Aber es kann für die Ausführung, für den Pflegebedürftigen unendlich wichtig sein.
Freundliches Wort vor der Narkose,
alle diese Dinge,
nach schweren OP. Gell?
Da kommen wir natürlich jetzt zu dem Thema auch Grenzen der Digitalisierung.
Ja, das ist richtig. Ich würde jetzt gerne noch mal kurz auf, wie können Gewerkschaften da eigentlich noch eine Rolle spielen?
Es gibt zumindest aus meiner Sicht jetzt keine Rezepte, sondern die Gewerkschaften müssen sich und vor allem die Betriebsräte als Experten der Sache einbringen in die Unternehmen. Experten der Sache, meine, sie kennen den Betrieb, sie kennen als Betriebsräte die Abläufe in Unternehmen, vor allem sie kennen auch die Perspektive der Arbeitenden und müssen darauf hinwirken, dass die Digitalisierung so stattfindet, wie sie, und hier meine ich im Doppelten, für das Unternehmen und die Arbeitenden am optimalsten eingesetzt wird.
Dann gehen wir jetzt dazu über nochmal, was brauchen wir denn, um uns jetzt von diesem sogenannten Machbaren nicht überrollen zu lassen? Wie können wir diese Modernisierung gut gestalten? Also für uns, wir haben ja schon vieles angesprochen, aber vielleicht können wir das nochmal zuspitzen.
Ja, ich glaube, wichtig ist ein Blick auch auf das, was mit der Digitalisierung nicht machbar ist, und das Stichwort heißt hier Grenzen der Digitalisierung. Also einen nüchternen Blick zu entwickeln, wo die Digitalisierung nicht angemessen ist, und zwar nicht nur aus ethischen Gründen, sondern aus sachlichen Gründen. können zum Beispiel die Frage stellen, wird es jemals wirklich möglich sein, ein autonomes Auto zu fahren? Ist das ein sinnvoller Entwicklungsweg oder ist das Steuern eines Autos ein so komplexer, vielfältiger Prozess, der in absehbarer Zeit durch die Digitalisierung nicht zu bewältigen ist? Das Problem, das da im Vordergrund rückt, ist nicht mehr die Frage der Verarbeitung von Informationen, sondern dem Erkennen und Wahrnehmen jeweils relevanter Informationen. Ich will jetzt mal ein Beispiel sagen. Wir können zum Beispiel einen Schachcomputer bauen. Das ist deshalb kein Problem, weil die Informationen, die beim Schachspielen wichtig sind, relativ klar und eindeutig definierbar sind. Man sieht die Figuren, das kann man erkennen, man weiß, welche Spielzeuge es gibt. Und jetzt kommt die große Fähigkeit der Digitalisierung, nämlich die Rechenkapazität, die Daten zu verknüpfen. Er kann weit mehr als der Mensch in tausende vorhandene Schachspiele hineingreifen, diese nutzen. Wenn man das betrachtet, dann muss man eigentlich sich wundern, wieso der Mensch überhaupt noch bestehen kann. Ja, das ist dann eher das Rätsel, weil natürlich auf dieser Ebene der Verarbeitung von Daten und Informationen, wie auch im Internet, ist dieser Roboter dem Menschen haushoch überleben. Jetzt gibt es auch das Gogo-Spiel, da wird von Intuition gesprochen, so viel von Intuition ist da gar nicht, wenn man hinschaut, das sind auch große Rechenkapazitäten. Aber jetzt kommen wir schon zum Fußballspiel. Jetzt müssen wir mal überlegen, warum eigentlich es bisher nicht gelungen ist, einen Roboter zu bauen, der mindestens so gut spielt wie ein angemessener Fußballer. Das passiert nicht. Warum? Weil beim Fußballspiel de facto sehr viele unterschiedliche Informationen, die gar nicht präzis definiert sind, das ist die Rasenbeschaffenheit, das ist der Gegner, wie er läuft, also unendlich viele nicht klar definierte Informationen, wo der Mensch entscheidet, was nehme ich denn überhaupt wahr, was ist eine wichtige Information. Oder auch beim Autofahren, wenn man an eine große Kreuzung fährt, dann stellt man fest, dass der Mensch nicht einzelne Informationen wahrnimmt, sondern einen Gesamteindruck. Wir stellen fest, selbst im Arbeitsbereich oder gerade im Arbeitsbereich, dass viele Informationen wichtig sind, die man klassischerweise gar nicht als Information nimmt. Wenn wir hier stehen, dann nehmen wir, ohne dass wir es wissen, auch die Atmosphäre, die in diesem Raum ist. Und das ist nicht die biologische oder chemische Beschaffenheit, das ist auch eine gewisse soziale Atmosphäre. Wir können einen solchen Raum als erdrückend oder belebend wahrnehmen. Das machen Menschen und in dieser Weise, das ist das Überraschende, arbeiten Menschen auch. Nicht? Unsere ersten Erkenntnisse dazu für Praktiker ist das ganz klar, aber für viele ist das nicht neu, dass Menschen zum Beispiel in der Produktion an Maschinen sich am Klang der Geräusche orientiert haben und auch orientieren, um festzustellen, was läuft. Das weiß man auch beim Automechaniker. Nur, das ist keine präzise Information und niemand hat gesagt, dass es eine Information ist. Der Fachmann erkennt an solchen realen Sachen, hoppla, das ist ja eine wichtige Information. Nicht umsonst sagt man auch von Experten, die haben einen ganz bestimmten Riecher. Ich mache noch einen Fußball, weil das viele kennen. Den Müller hat man gefragt, wie es denn kommt, dass er immer zum richtigen Zeitpunkt am Tor steht. Dann hat der Müller geantwortet, ich rieche den Ball. Nicht? Und das ist nicht nur eine Metapher. Da spielen Dinge, weil wir haben das in Arbeitsprozessen festgestellt, dass man ein Gespür, ein Gefühl für technische oder organisatorische Abläufe hat.
Und genau, dass wie dieses man Muskeln spürt.
Muskeln wenn man die spürt anfasst. Ganz unendlich viel. Der Mensch hat ein Gespür und er empfindet das mit dem Leiblichen. Und da kommen wir auf eine ganz andere Ebene, wo wir bei dem Roboter oder bei den ganzen Expertensystemen nicht mehr die Frage stellen, können die die Informationen verarbeiten, da sind die großartig. Die Frage stellt sich vielmehr, können die die wichtigen Informationen überhaupt aufnehmen? Und in diese Richtung stoßen wir, denke ich, doch auf grundlegendere Grenzen, die in absehbarer Zeit nicht überwunden werden, weil sie nicht das Thema dieser neuen Technologien sind.
Ja, ist ja eigentlich sehr beruhigend, finde ich. Dass man, sich nicht komplett in die Roboterwelt vielleicht begeben
es
muss.
Ist beruhigend, leider muss ich da Wasser in den Wein gießen, denn diese Fähigkeiten, von denen wir jetzt gerade sprechen und die Menschen, ist halt in unserer Gesellschaft kaum anerkannt, sondern es wird eher abgetan. Wenn man es dann feststellt, wie bei dem Müller, der den Ball riecht, dann lächelt man und sagt, naja, der macht es. Aber man sieht das nicht als eine anfangs eine normale menschliche Fähigkeit. Und das gilt es genau zu erkennen. Und da haben wir ein Problem in unserer westlichen Gesellschaft. Wir haben das aus unserem Denken hinausgeschoben in gewisse Bereiche wie die Kunst oder vielleicht das Spiel, aber nicht in die normale Alltagswelt und schon gar nicht in die Arbeit. Armin Nassey, ein Soziologe, Kollege, der vor kurzem gerade ein Buch veröffentlicht über Digitalisierung und moderner Gesellschaft, er bringt das sehr gut auf den Punkt. Er sagt, die Digitalisierung entspricht genau der modernen Gesellschaft. Die erkennt Regelmäßigkeiten, Muster, was sich beschreiben lässt, was sich objektivieren lässt, was sich messen lässt. Ich darf daran erinnern, schon Max Weber hat beim Beginn des Jahrhunderts gesagt, bei der Frage, was zeichnet die moderne Kultur aus, also zur Feststellung kommt, die Überzeugung, dass man im Prinzip alles durch Berechnen beherrschen kann. Nicht? Das ist das Vorbild der Digitalisierung. Da sehen Sie, wo wir sind. Wir müssen in unserer Gesellschaft über Grundannahmen neu nachdenken. Es entstand ja auch in der Soziologie, wie Sie vielleicht wissen, mit und um Ulrich Beck, der leider viel zu früh verstorben ist, die Theorie der reflexiven Modernisierung. Da wurde die moderne Gesellschaft so eingeschätzt, dass sie an einem Punkt ist, wo sie über ihre Grundüberzeugungen, also basisselbstverständlich, Dinge, die man als selbstverständlich annimmt, wie zum Beispiel die Welt ist berechenbar, neu nachdenken muss, im Sinne einer reflexiven Modernisierung. Und wenn ich das auf die Digitalisierung übertrage, dann wünschte ich mir eine Digitalisierung, die über sich selbst nachdenkt, die ihre Grenzen erkennt und in dem Sinn eine reflexive Digitalisierung wäre, dann vielleicht kommen wir weiter.
Mehr nachdenken über die Grenzen und ja, was macht Mensch überhaupt?
Genau,
ja?
Genau.
Das ist, dazu soll ja unsere Sendereihe auch ein bisschen beitragen und ich danke recht herzlich Professor Dr. Böhle, den Auftakt bei uns gemacht zu haben für die Sendereihe Zukunft in Arbeit, Arbeit ohne Zukunft. Ganz spannendes Gespräch, danke.
Dankeschön.
Damit sind wir am Ende mit der Auftaktsendung Zukunft in Arbeit, Arbeit ohne Zukunft. Die Sendereihe ist eine Kooperation der Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt, Verdi, dem Referat für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München und der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Im heutigen Interview sprach Martina Helbig mit dem Arbeitssoziologen Prof. Dr. Fritz Böhle von der Universität Augsburg. Hörbar, in 26 Folgen wird die Sendereihe alle 14 Tage am Montag von 6 bis 7 Uhr in DAB Plus und im Internet sein. Darüber hinaus werden alle Sendungen auf der LoRa-Homepage lora924.de als Podcast abgelegt. LoRa München würde Ihre Meinung interessieren. Schreiben Sie uns doch über kritik@lora924.de. Am Mikrofon verabschiedet sich Karin Bergs.
Das war eine Sendung aus der Sendereihe.
Zukunft in Arbeit? Arbeit ohne Zukunft?